Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Bei den vergangenen Landtagswahlen hat sich gezeigt, die AfD findet gerade bei jüngeren Wählerinnen und Wählern Zuspruch. Und das hat sie wohl auch ihrer Jugendorganisation der Jungen Alternative zu verdanken. Doch offenbar ist selbst der Mutterpartei das Auftreten ihres Nachwuchses zu bunt geworden. Denn kurz vor der Bundestagswahl will sich die AfD-Spitze von der JA, die vom Verfassungsschutz ja bundesweit als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, trennen und ihre Jugendorganisation neu aufstellen. Einzelheiten von Jan-Peter Bartels.
Wir sind das Volk! Remigration, massenhafte Abschiebung, das will die Junge Alternative. Echte deutsche Jugendliche sind rechts, so sehen sie sich bei der JA. Multikulti braucht keiner, auch nicht im Fußball, so sehen sie die Welt. Die JA gesichert rechtsextrem, so sieht es der Verfassungsschutz. Nun will die AfD mehr Kontrolle. Bisher ist die JA als Verein organisiert, recht unabhängig von der Mutterpartei. Das soll sich ändern.
Meiner Meinung nach muss eine Jugendorganisation spitz und scharf sein und das soll natürlich auch in Zukunft gewährleistet sein.
Spitz, scharf, ziemlich rechts, das soll die neue Jugend alles sein dürfen. Aber wer dabei ist, soll nun auch ein Mitglied in der AfD sein müssen.
Der Vorteil dieses Konstruktes ist eben, dass die Mutterpartei, also die Alternative für Deutschland, über die Schiedsgerichtsordnung Durchgriff auf die Mitglieder der Jugendorganisation hätte. Das ist heute nicht der Fall.
Klingt nach Mäßigung, ist es aber nicht, sagt Dominik Schumacher von einem Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus.
Aus unserer Sicht hat die AfD eine berechtigte und unmittelbare Angst vor einem Verbot ihrer Parteijugend. Und dem möchte sie zuvorkommen.
Auch wenn die rechten Positionen bleiben, als Teil der AfD wäre die neue Jugendorganisation schwerer zu verbieten. Und obwohl in der JA viele den Plan ablehnen, die Parteiführung ist zuversichtlich, dass sie dafür auf dem Parteitag im Januar eine Mehrheit bekommt.
Politische Aktivitäten verboten. Medien stehen unter Kontrolle. Sicherheitskräfte und Militärs riegeln das Parlament ab. Klingt alles nach Maßnahmen eines Staatsstreichs. Nur, dass hier kein Regierungschef per Putsch gestürzt wurde, sondern der Präsident selbst es war, der völlig überraschend am Abend in Südkorea das Kriegsrecht verhängt hat. Erstmals seit dem Ende der Diktatur in den 80er Jahren. Doch dann stimmte das Parlament noch am Abend für die Aufhebung dieses Ausnahmezustands und Präsident Yoon Suk-yeol lenkt ein. Staatskrise also vorbei? Mitnichten. Uli Mentgen.
Demokratie sieht anders aus. Soldaten in Kampfmontur verschaffen sich am Abend Zugang zur Nationalversammlung in Seoul. Zu diesem Zeitpunkt haben sich bereits tausende Demonstranten versammelt. Sie protestieren gegen die überraschende Verhängung des Ausnahmezustands in Südkorea. Ich erkläre hiermit das Kriegsrecht, um die Freie Republik Korea vor der Bedrohung durch die kommunistischen Kräfte Nordkoreas zu beschützen und um die verabscheuungswürdigen pro-nordkoreanischen Staatsfeinde auszurotten, die die Freiheit und das Glück unseres Volkes gefährden. Die verfassungsmäßige Ordnung wird geschützt. Diese Begründung ist aus Sicht der Opposition nur vorgeschoben. Sie wirft dem Präsidenten einen versuchten Staatsstreich vor. Es ist die Zuspitzung eines monatelangen Streits zwischen der Regierung und der Parlamentsmehrheit. Vor einigen Stunden tritt schließlich ein Großteil der Nationalversammlung zusammen. Die Abgeordneten fordern einstimmig die Aufhebung des Kriegsrechts in Südkorea. Noch in der Nacht kündigt der Präsident an, der Forderung nachzukommen.
Und dazu jetzt live unser Korrespondent Thorsten Iffland, direkt vor der Nationalversammlung in Seoul. Thorsten, wie stellt sich die Lage denn jetzt in den frühen Morgenstunden dar?
Ja, es ist gleich 17:45 am frühen Mittwochmorgen hier in Seoul, also ein ganz normaler Wochentag. Und immer noch sind einige hundert Menschen hier vor der Nationalversammlung hinter mir im Südwesten der Hauptstadt versammelt. Es gibt Kundgebungen, immer wieder wird auch gesungen, wir hören die Musik, aber es ist auch noch viel Polizei hier. Die Menschen sind sehr emotional, aber nicht aggressiv. Aus ihrer Sicht gehen sie als Gewinner aus dieser historischen Nacht. dass das Kriegsrecht ausgerufen wird. Das hat es seit der Demokratisierung des Landes, das war 1987, nicht mehr gegeben. Was aber jetzt folgt, ist unklar. Für morgen wurden große Demonstrationen angekündigt, dass sich Präsident Yoon noch lange im Amt halten kann. Das ist sehr unwahrscheinlich, Kriegsrecht auszurufen, auch wenn es am Ende nur 6,5 Stunden waren. Das hat hier viele schockiert. Südkorea steht nach dieser Nacht definitiv vor einer sehr ungewissen Zukunft.
Thorsten, vielen Dank für die Informationen nach Seoul. Kriege werden nicht nur in offenen Feldschlachten entschieden, und so greift Russland auch diesen Winter gezielt die ukrainische Infrastruktur an, so wie dieses Kraftwerk hier. Hybride Kriegsführung ist vielfältig. Auch Cyberattacken gehören immer mehr dazu, und seit sich zuletzt die Fälle von Schäden an internationalen Datenkabeln häufen, wächst auch die Sorge vor solchen Sabotageakten. Wie sich vor all dem besser schützen und wie dabei die Ukraine weiter unterstützen, dazu beraten derzeit die NATO-Außenminister. Tina Hassel.
Dieses Kabel hatte heute bei der NATO zunächst für Aufregung gesorgt. Gestern Nacht meldeten Finnland und Schweden die Beschädigung eines Datenkabels. Auch wenn sich der Verdacht der Sabotage diesmal nicht bestätigt, nehmen hybride Angriffe, also Attacken auf die zivile Infrastruktur der NATO-Partner, derzeit extrem zu. Das Bündnis arbeitet deshalb mit Hochdruck an einer neuen Strategie zum Schutz vor solchen Angriffen. Wir dürfen nicht naiv sein. Nicht nur Russland ist da sehr aktiv, auch China beteiligt sich mehr und mehr. Wir arbeiten schon daran, aber wir müssen mehr tun. Besorgt verfolgt die NATO, dass Russland neue Waffensysteme testet, wie zuletzt die Mittelstreckenrakete Oreshnik, bei der man nicht erkennen kann, ob sie konventionell oder atomar bestückt ist. Und dass nun auch tausende Nordkoreaner gegen ukrainische Soldaten in der Region Kursk kämpfen.
Putin zieht mit seinem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine und auf die Friedensordnung Europas immer mehr auch andere Länder mit hinein.
Für US-Außenminister Blinken ist es das letzte NATO-Treffen, bevor das Team von Trump übernimmt, mit allen Unwägbarkeiten für das Bündnis. Gestern noch hatten die USA ein neues Waffenpaket im Wert von $725 Millionen für die Ukraine bewilligt, für Raketen, Munition und Drohnen. Auf einen schnellen NATO-Beitritt konnten sich die Bündnispartner heute aber nicht einigen. Jetzt gehe es zunächst darum, die Ukraine stark zu machen für mögliche Verhandlungen. Dazu zeige Putin aber derzeit keinerlei Bereitschaft.
Und noch der Blick aufs Wetter. Viele Wolken, einzelne Schauer, in den Bergen sogar Schnee auch. Und damit zurück zum DFB-Pokal mit Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger. Schönen Abend noch. Tschüss.